Ich freue mich, euch alle hier in diesem dritten Gottesdienst zu sehen. Und soweit ich weiß, sind alle drei Gottesdienste ausgebucht gewesen. Es ist für uns alle ein großes Fest. Gleich werden auch die Täuflinge hier eintreffen, wieder trocken und glücklich in unserer Mitte. Die Frage, die ich mir und dir und uns allen heute stellen möchte, ist diese, zu Beginn der Predigt: Kann ein Mensch bereits in diesem Leben wissen, dass er gerettet ist? Ist das möglich? Kann ein Christ schon vor dem Tod die Gewissheit haben, dass Gott ihm vergeben hat und dass er, wenn er stirbt, nicht vor dem Gericht Gottes erscheinen muss? Kann jemand bereits hier und jetzt mit Gewissheit sagen: Ich weiß, wenn ich sterbe, gehe ich in den Himmel? Nun, landläufig besteht die Meinung, dass das nicht geht. Dass man erst nach dem Tod erfahren wird, wohin man gekommen ist und ob Gott einem vergeben hat. Auch viele religiöse Menschen halten es sogar für eine Anmaßung, wenn ein Mensch behauptet und sagt: Ich weiß, Gott hat mir meine Sünden vergeben und ich weiß, ich werde eines Tages im Himmel sein. Aber entscheidend ist doch nicht die Meinung der Menschen, nicht wahr? Auch nicht die Meinung religiöser Menschen, auch die können sich vertun und die widersprechen sich häufig genug. Entscheidend ist doch, was Gott sagt in seinem Wort. Entscheidend ist, was in der Bibel steht. Also, die Bibel sagt uns nicht nur, dass wir es wissen können, dass wir gerettet sind und uns die Sünden vergeben sind. Die Bibel sagt sogar, wir sollen es wissen. Gott will, dass wir volle und ganze Gewissheit haben über unsere Errettung. Dieses Wissen nennen wir Christen Heilsgewissheit. Ich denke, die meisten von uns haben dieses Wort gehört und wissen ungefähr, was es beinhaltet. Gott will nämlich, dass wir Heilsgewissheit haben. Es ist seine eindeutige Absicht und sein Wille. Und Heilsgewissheit ist eine wunderschöne, eine wunderbare Sache. Ein Mensch, der Heilsgewissheit hat, kann ruhig schlafen. Ganz gleich, was geschieht. In seinem Leben, in dieser Welt. Er kann ruhig sein in seinem Herzen und Frieden bewahren, auch wenn es mal drunter und drüber geht. Im Land, in dem er lebt, in der ganzen Welt, auch wenn mal eine Pandemie ausbricht. Auch wenn Zeiten kommen und Umstände, die nicht so optimal sind, wenn die Gesundheit vielleicht nicht mehr da ist und man vor einer schlimmen Diagnose steht. Ein Christ weiß, dass am Ende alles gut ausgehen wird. Gott hat ihm vergeben. Und wenn er diese Welt verlassen muss, dann kommt er zu Hause an, daheim, bei dem Vater im Himmel. Aber Heilsgewissheit muss ein solides Fundament haben. Es reicht nicht, das sich einzubilden und ein gutes Gefühl zu haben, denn Gefühle, Eindrücke, Empfindungen, Erfahrungen, all das ist kein Fundament für die Heilsgewissheit. Denn heute habe ich ein gutes Gefühl, weil die Sonne scheint und mir geht es gut. Morgen habe ich Kopfschmerzen und es regnet draußen und meine Gefühle ändern sich. Die taugen nicht als Grundlage für die Heilsgewissheit. Diese Predigt ist deshalb nicht nur an die neu getauften Geschwister gerichtet, sondern an mich und an dich, an uns alle. Denn wir alle müssen gefestigt werden in der Heilsgewissheit. Denn wir stehen immer wieder in der Versuchung, auf Gefühle oder Umstände statt auf Gottes Wort zu bauen. Deshalb braucht jeder Christ die Festigung in der Heilsgewissheit. Und Apostel Johannes wusste das, Paulus wusste das. Und Johannes ist bemüht, in seinem ersten Brief den Gläubigen diese Heilsgewissheit zu vermitteln, das Fundament für die Heilsgewissheit. Und wir lesen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 5, einen Abschnitt heute von den Versen von Vers 9 bis Vers 15. Zunächst einmal lese ich die ersten zwei Verse, 9 und 10. Johannes sagt: Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis größer, weil Gott so viel größer ist als ein Mensch. Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er, der Schöpfer der Welt, Gott der Vater, Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, Gott zum Lügner. denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Hier spricht Johannes von dem ersten Baustein im Fundament unserer Heilsgewissheit, und das ist Gottes Zeugnis. Nun, wenn es um die Glaubwürdigkeit eines Menschen, einer Person geht, einer Person, die wir nicht so gut kennen, um seinen Charakter, seine Qualifikationen vielleicht, ja, um seinen Ruf, dann sind wir oft auf das Zeugnis Dritter angewiesen. Manchmal fordert man schriftliche Zeugnisse an vom früheren Arbeitgeber, von der Schule und so weiter. Nun, bei Jesus ist es nicht anders. Er wurde Mensch, er wurde so wie wir, einer von uns, der Menschensohn. Und seine Person, sein Anspruch, den er stellte, ein sehr hoher Anspruch, sein Werk, die wurden ja permanent und werden immer wieder in Zweifel gezogen und nicht geglaubt. Deshalb war es wichtig, dass jemand von ihm Zeugnis ablegt, der ihn gut kennt. Und niemand kannte ihn so gut wie sein Vater, der Schöpfer, Gott im Himmel. Er kannte ihn am besten, er kannte ihn wirklich. Und Johannes sagt uns, Gott, der Vater, hat Zeugnis abgelegt von seinem Sohn. Und dieses Zeugnis, sagt Johannes in den Versen vor unserem Text, ist ein dreifaches. Und dieses dreifache Zeugnis Gottes ist widerspruchslos, es ist übereinstimmend und es bezeugt eine Wahrheit sehr eindrücklich. Gott bezeugt diese Wahrheit. Jesus Christus ist der Messias. Er ist der Retter der Welt. Das bezeugt Gott, der Vater, von seinem Sohn. Johannes sagt in den Versen 7 und 8 vor unserem Text, denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein, sie widersprechen sich nicht. Es ist nicht auf Anhieb klar, das müssen wir zugeben, was Johannes hier mit Wasser und mit Blut meint. Viele Ausleger sind sich einig, dass Johannes mit Wasser vermutlich hier das Zeugnis Gottes bei der Taufe Jesu meint. Jesus wurde auch getauft eines Tages, wie unsere sechs Freunde gerade. Er stieg ins Wasser und Johannes der Täufer taufte ihn. Aber dann passierte etwas Außergewöhnliches, was nie vorher und nie nachher passiert ist. Nämlich, Matthäus sagt uns, und als Jesus getauft war, stieg er alsbald aus dem Wasser und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Gott der Vater legt bei der Taufe Zeugnis ab, hörbar vom Himmel über seinen Sohn. Das hat er vorher nie gemacht, wird er nachher auch nie machen. Er hat es bei seinem Sohn gemacht, weil er der Einzige ist, der absolut rein, sündlos und heilig ist. Mit Blut meint Johannes wahrscheinlich ganz sicher das Kreuzgeschehen, den Kreuzestod Jesu auf Golgatha und die leibliche Auferstehung. Im Tod und in der Auferstehung hat der Vater sich sehr deutlich zum Sohn bekannt. Es gab zum Beispiel eine unerklärliche Finsternis mitten am Tag, als Jesus am Kreuz hing. Es wurde dunkel wie in der Nacht, die Sonne verschwand. Ein Wunder. Und als Jesus ausrief, es ist vollbracht, und als er starb, zerriss der Vorhang im Tempel vor dem Allerheiligsten, in das nur der Hohepriester einmal im Jahr hineintreten durfte, zerriss er von oben nach unten in zwei Stücke, ein sehr dicker Vorhang, 12 bis 15 Zentimeter dick, ohne dass jemand Hand angelegt hätte, und der Weg war symbolisch frei zu Gott in das Allerheiligste. Es geschah ein gewaltiges Erdbeben, Gräber taten sich auf und verstorbene Gläubige auferstanden aus den Gräbern. Noch deutlicher bekannte sich der Vater zu seinem Sohn, als er ihn aus dem Grab als den lebendigen Sieger heraufgeholt hatte. Das dritte Zeugnis Gottes ist der Geist, der Heilige Geist. Der Geist Gottes erzeugt von Jesus permanent. Damals wie heute, im Leben eines jeden Menschen, bezeugt der Heilige Geist, Jesus ist der Sohn Gottes, der Retter. Er kann dir die Schuld und die Sünde vergeben. Er bezeugt das in der Schrift, in der Bibel. Die ganze Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert, sagen wir. Und wenn du sie liest mit offenem Herzen, wenn du auf der Suche nach der Wahrheit bist, wirst du sehr schnell feststellen, der Heilige Geist führt dich zu Jesus. Er wird dir sagen, glaube an Jesus. Er ist auch für dich gestorben. Auch deine Sünden hat er getragen am Kreuz. Er wird dir vergeben. Das macht der Heilige Geist. Und er bezeugt auch jedem Gläubigen in seinem Herzen, dass das die Wahrheit ist, dass Jesus der Retter ist und dass du durch Jesus zum Vater kommen kannst. Das ist, was Johannes hier meint in unserem Vers 10, und wenn er sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Nun, Johannes appelliert jetzt an die Christen, an die Gläubigen und überhaupt an die Menschen, dem Zeugnis Gottes zu glauben und es nicht anzuzweifeln. Er sagt, wenn wir schon der Menschenzeugnis annehmen, so ist ja Gottes Zeugnis doch größer, nicht wahr? Der Ungläubige, der zweifelnde Mensch, der hat an dieser Stelle ein riesengroßes Problem. Johannes sagt, wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Der Unglaube ist eine riesengroße Sünde. Es gibt nämlich keinen Grund, Gott nicht zu glauben. Gott hat noch nie gelogen. Er ist die Wahrheit in Person. Es ist eine ernste Sache, Gott und sein Wort anzuzweifeln. Wenn wir also unsere Gewissheit auf Gottes Zeugnis bauen, dann bauen wir auf einem festen und unerschütterlichen Fundament. Der zweite Baustein im Fundament unserer Heilsgewissheit ist Gottes Zusage. Gottes Zeugnis, erstens, zweitens Gottes Zusage. Wenn Gott Zeugnis von seinem Sohn ablegt, dann macht er das mit einem Grund. Er macht es, um dann ein Versprechen abzulegen, eine Zusage zu machen. Und diese Zusage Gottes, die ist so verblüffend präzise und genau, dass im Grunde genommen keine Fragen mehr offen bleiben im Hinblick auf das Heil und auf die Erlösung. Lesen wir, was Johannes uns sagt, ab Vers 11. Er sagt, und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Gottes Zusage ist sein unwiderrufliches Versprechen an den sündigen Menschen. Es ist einzigartig und es ist völlig einmalig in der Welt. Es gibt kein zweites Versprechen wie dieses. Niemand könnte es auch machen. Diese Zusage findest du bei keinem sonst. Kein Religionsstifter, keine Religion kann dir diese Gewissheit vermitteln. Sie ist verblüffend in ihrer Einzigartigkeit und sie vermittelt mir und dir die absolute Gewissheit der Rettung. Das will Gott mit seiner Zusage, das will er machen. Gott spricht nämlich dem sündigen Menschen hier die zweifelsfreie Garantie des ewigen Lebens zu. Diese Zusage Gottes hat aber zwei Aspekte, einen inklusiven und einen exklusiven, einen ausschließenden Aspekt. Also, zunächst betont Johannes den inklusiven Charakter dieser Zusage Gottes, wenn er sagt, jeder, der den Sohn hat, der hat das Leben. Es gibt hier keine Ausnahme, das will Johannes sagen. Ja, ob du Mann oder Frau bist, jung oder alt, reich oder arm, ob du Jude oder Nicht-Jude bist, gebildet oder ungebildet, ob du völlig gottlos gelebt hast, bevor du zu Jesus gefunden hast, oder ob du versucht hast, fromm zu leben, fromm zu sein. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Punkt. Diese Zusage, lieber Freund, gilt auch dir, dir ganz persönlich. Du bist keine Ausnahme bei Gott. Du musst verstehen, deine Leistung ist unerheblich. Sie spielt keine Rolle. Dein sozialer Status, deine Biografie, die sind nicht das Inklusionskriterium Gottes. Und auch die Menge deiner Sünden ist kein Ausschlusskriterium bei Gott. Der einzige Inklusionsfaktor, den es gibt, ist Jesus. Jesus. Die einmalige Zusage Gottes lautet ja nicht, wer fromm ist, wird das ewige Leben haben. Oder wer Gutes geleistet hat, viel Gutes geleistet hat, hat das ewige Leben. Wer wenig gesündigt hat, hat das ewige Leben. Höre einmal genau zu, was Gott hier sagt. Gottes Zusage lautet, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Punkt. Die einzige Frage, die du klären musst für dich, ist diese. Hast du den Sohn? Hast du Jesus in deinem Leben? Gab es einen Tag in deinem Leben, an dem du selbst persönlich im Glauben zu Jesus gekommen bist und gesagt hast, Jesus, ich bin ein Sünder, ich habe verstanden, ich habe verstoßen gegen deine Gebote, vergib mir meine Schuld, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, komm in mein Leben, sei mein Retter und mein Herr. Vielleicht fragst du, warum muss es unbedingt Jesus sein? Kann es nicht auch jemand anders sein? Nein. Er ist einzigartig, einmalig, unvergleichlich. Es gibt keinen wie ihn, denn er ist der menschgewordene Gott. Wer kann das von sich behaupten? Er ist eben Sohn Gottes und Menschensohn zugleich. Er ist das Lamm Gottes, sagt uns die Bibel, das die Sünden der Welt trägt. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Er ist das Brot des Lebens, das vom Himmel gekommen ist, damit du nicht sterben musst. Er ist die Tür zum Vater. Er ist das Tor zum Himmel. Das ist Jesus. Er ist stellvertretend für dich am Kreuz gestorben und hat deine Schuld getragen. Dein Gericht und deine Schuld hat er bezahlt. Er ist die Liebe Gottes in Person. Er ist der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe gelassen hat. Er hat den Tod, die Sünde, den Satan und die Hölle besiegt. Die vier schrecklichen, schlimmsten Feinde des Menschen. Er ist siegreich aus dem Grab auferstanden und er lebt für immer. Er kann nicht sterben. Nur er allein kann sagen, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Er sitzt auf dem Thron des Universums, er regiert die Welt, er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Er kommt bald wieder, um die Seinen abzuholen. Mit wem willst du ihn vergleichen? Johannes sagt, die, die ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Vertraue der Zusage Gottes, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Aber diese Zusage Gottes, wie wir gesagt haben, hat auch einen exklusiven Aspekt. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Jesus kann nicht ersetzt werden durch niemanden. Kein Religionsstifter kann dich retten. Keine Religion kann dich selig machen. Keine Philosophie, keine Wissenschaft, keine menschliche Leistung kann dir ewiges Leben verleihen. Es führen nicht alle Wege zu Gott. Nein. Es kommen nicht alle Menschen in den Himmel, wie es in einem kölschen Lied heißt. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Nun, an diesem exklusiven Aspekt des Evangeliums stoßen sich viele Menschen. Hier scheiden sich die Geister. Der moderne Mensch, dem erscheint das viel zu intolerant. Wie kann das sein? Der Absolutheitsanspruch Jesu, nur durch ihn. Ich will aber meinen eigenen Weg gehen. Und der sündige, rebellische Mensch besteht darauf, alle Wege werden schon irgendwie in den Himmel führen. Aber nein, es bleibt dabei, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Für den Menschen allerdings, der Gottes Zusage annimmt, der Gottes Zeugnis glaubt und die Bedingungen für die Rettung, die Bedingungen Gottes für sich akzeptiert, für diesen Menschen hat die Zusage Gottes einen ungeheuren, gewissheitsspendenden Aspekt. Johannes sagt, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr glaubt, an den Namen des Sohnes Gottes. Schaut einmal, Gott liegt sehr viel daran, dass wir es wissen. Gott will, dass du weißt, dass du gerettet bist, dass du nicht zweifelst, dass du nicht in permanenter Angst lebst. Gott will, dass wir keine Zweifel haben. Diese Heilsgewissheit macht einen Christen fähig zu sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Nein, nein, ein Christ ist nicht lebensmüde, er ist auch nicht weltfremd. Nein, wir Christen können wohl mit Dankbarkeit die guten Gaben des Lebens genießen. Wir freuen uns an der Sonne, an gutem Essen und an allen Segensgaben Gottes. Ja, das tun wir. Und doch kann ein Christ sagen, ich habe Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn, wie Paulus das gesagt hat. Wir müssen verstehen, dass diese Heilsgewissheit das große Geheimnis dieser unvergleichlichen Lebensqualität eines Christen ist. Diese Heilsgewissheit macht die Lebensqualität eines Christen gerade aus. Ein Christ ist ein Mensch, der weiß, seine Schuld ist beglichen, das Gericht ist gehalten worden. Ich bin frei vom Gericht, ich bin frei von der Hölle, ich bin frei von der Angst, die Schuld ist weg. Meine Zukunft ist gesichert durch Gottes wunderbare Zusage und das für ewig. Alles wird gut. Das ist dank der Zusage Gottes wirklich keine leere Floskel. Der dritte Baustein im Fundament unserer Heilsgewissheit ist Gottes Zuverlässigkeit. Gottes Zeugnis, Gottes Zusage, Gottes Zuverlässigkeit. Johannes sagt weiter in unserem Text ab Vers 14, und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Es gibt also noch ein weiteres Argument, warum wir mit Gewissheit von unserer ewigen Sicherheit reden können. Diese Zuversicht kommt aus der Gotteserkenntnis, weil wir Gott kennenlernen und verstehen, wer er ist. Gott ist nämlich zu 100% zuverlässig. Gott hält immer, was er verspricht. Es gab noch nie eine Ausnahme. Und es wird niemals eine Ausnahme geben, dass Gott nicht hält, was er versprochen hat. Johannes sagt, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Gott erhört nämlich unsere Bitte immer und erfüllt sie immer, wenn wir eine Bedingung erfüllen. Ja, wenn wir zugehört haben, haben wir die Bedingung ja gehört. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, ganz entscheidend, nach seinem Willen. Natürlich dürfen wir nicht damit rechnen, dass Gott unsere Gebete erhört, wenn wir um etwas Sündiges bitten. Es gibt sogar Kriminelle, die beten. Ich weiß, habe Geschichten gehört, Menschen, die sich später bekehrt haben, erzählen, vor einer kriminellen Tat haben wir gebetet, wir gingen in die Kirche, wir haben uns bekreuzigt, wir haben Kerzen gestellt, dass Gott uns segnet. Nein, solche Gebete erhört Gott nicht. Auch nicht, wenn wir mit falschen, unsauberen, egoistischen Motiven beten um Reichtum, Macht und Ansehen in dieser Welt. Dann können wir nicht damit rechnen, dass Gott uns erhört. Die Bedingung ist, dass wir um etwas bitten, was dem Willen Gottes entspricht. Ja? Und wie können wir erfahren, was seinem Willen entspricht? Und wir schauen in sein Wort. Hier hat Gott uns seinen Willen offenbart, offengelegt. Hier wissen wir ganz genau, was ihm gefällt und was nicht. Was seinem Willen eben entspricht und wie wir beten können. Und wenn wir das tun, werden wir sehr schnell feststellen, dass die Bitte um die Vergebung der Schuld immer, immer dem Willen Gottes entspricht. Immer. Die Vergebung der Sünden ist Gottes zentrales Herzensanliegen. In der gesamten Heilsgeschichte ging es Gott darum, die Vergebung der Schuld zu gewährleisten. Das Fundament dafür zu schaffen. Und das hat Gott gemacht. Es ging Gott immer um die Beseitigung der Schuld des Menschen in seinem Rettungsplan. Im Alten und im Neuen Testament bezeugt der Heilige Geist, dass durch Buße und Umkehr Gott dem reumütigen Sünder die Schuld vergibt. Und das Mittel für diese Beseitigung der Schuld ist das Blut eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und Johannes der Täufer sagt, als er Jesus sieht, schaut, das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Das war notwendig, damit Sündenvergebung möglich ist. Und deswegen sagt der Prophet Jesaja voraus, aber er, Christus, ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Petrus steht vor einer großen Menge von Menschen und predigt. Und die Menschen verstehen, sie sind sündig. Sie müssen sich vor dem Gericht Gottes fürchten und sie fragen, Petrus, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, tut Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Das ist der Weg. Er sagt, von diesem, von Christus, bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen werden. Johannes bestätigt das den Menschen, die auch zweifeln, ähnlich wie vielleicht du und ich. Und er sagt, nein, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott immer treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn du die Bibel liest, wirst du feststellen, dass kaum etwas anderes in der Schrift so vielfältig und so eindeutig bezeugt wird, wie die Vergebung der Schuld durch den Glauben an Jesus Christus. Also, die Vergebung der Schuld ist der eindeutige Wille Gottes. Das haben wir jetzt geklärt. Wenn wir also um die Vergebung unserer Sünden beten, dann tritt eine absolute göttliche Gesetzmäßigkeit in Kraft. Nämlich, Gott vergibt uns auf der Stelle sofort, ausnahmslos, unsere Schuld und Sünde. Gott kann nicht lügen. Wenn er das nicht tun würde, würde das Universum aufhören zu existieren. Gott vergibt die Schuld. Gottes Versprechen stehen nämlich fester als das Fundament des Universums. Deshalb kann Johannes mit dieser unerschütterlichen Zuversicht behaupten und sagen, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Punkt. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Also wenn wir um die Vergebung der Schuld bitten, wissen wir erstens, wir beten im Willen Gottes. Es ist der ausgesprochene Wille Gottes, uns die Schuld zu vergeben. Und wenn wir so gebetet haben, dann dürfen wir zweitens wissen, Gott hat uns erhört. Ich habe die Vergebung erhalten. Es kann nicht anders sein. Unsere Heilsgewissheit ruht auf einem unerschütterlichen Fundament, liebe Freunde. Dieses dreifache Fundament der Heilsgewissheit besteht aus Gottes untrüglichem Zeugnis, aus Gottes unwandelbarer Zusage und aus Gottes unerschütterlicher Zuverlässigkeit. Die Frage an dich ganz persönlich, worauf baust du dein Leben? Was ist das Fundament deines Lebens? Hast du dein Schuld- und Sündenproblem gelöst? Heute taufen wir, haben wir in den drei Gottesdiensten 17 Menschen getauft insgesamt, die ein solides, sicheres Fundament für ihr Leben gewählt haben, nämlich Jesus Christus. Heilsgewissheit ist etwas Wunderbares und etwas, was sich mit nichts vergleichen lässt. Gott bietet heute auch dir Heilsgewissheit an. Du bist keine Ausnahme, wenn du Jesus Christus, den Sohn Gottes, aufnimmst in dein Leben. Denn wir haben es ja gelesen, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Hast du den Sohn? Das ist die entscheidende Frage. Nun, wenn nicht, dann kann dieser Tag heute zu deinem Tag der Rettung werden. Gott ist bereit, dir zu vergeben, wenn du das willst. Seine Arme sind ausgestreckt. Er wartet lange auf dich. Die Frage ist, ob du kommen willst. Das kannst du heute tun. Vielleicht sitzt du hier mit Zweifeln, mit Ungewissheit in diesem Gottesdienst oder zu Hause vor dem Bildschirm. Und du sehnst dich nach dieser Heilsgewissheit. Du hättest sie so gerne. Dann zögere nicht. Du musst keine Vorbedingung erfüllen. Komm heute zu Jesus. Du kannst nach vorne kommen, hier bei uns in diesem Saal. Jemand wird mit dir gerne beten, vielleicht dir noch ein paar Fragen beantworten. Und wir alle sind diesen Weg gegangen. Oder wenn du zu Hause bist, du kannst vor Gott auf die Knie gehen und sagen, Herr, ich bin ein Sünder, vergib mir meine Schuld. Ich weiß, ich brauche den Retter, den Erlöser, deinen Sohn Jesus Christus. Ich glaube, dass Jesus für mich bezahlt hat am Kreuz. Herr Jesus, sei mein Retter, sei mein Herr, komm in mein Leben und schenke mir die Heilsgewissheit. Er wird es tun. Dann wirst auch du heute Heilsgewissheit haben, denn das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr glaubt, an den Namen des Sohnes Gottes. Amen.